Josua Kapitel 22. Wer eine Bibel dabei hat, eine ganze Bibel, nicht nur ein Neues Testament, kann es mitlesen, aber wer keine hat, soll keine Sorge haben. Es ist eine ganz einfache Sache, die hier vonstatten geht, über die wir sprechen wollen. Das kann jeder mitverfolgen. Schaut einmal, als das Volk Israel von Ägypten auszog, da waren sie ja 40 Jahre unterwegs in der Wüste, Sinai, und dann endlich, als sie zum verheißenen Land kamen, da mussten sie erstmal das verheißene Land, was hier so grün schraffiert ist, erobern. Da waren ja die kanaanitischen Völker bis dahin. Und 2,5 Stämme, die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die sagten zu Mose, weißt du was, das Gebiet hier östlich des Jordan, das blaue hier ist der Jordan zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer, das Gebiet östlich, das gefällt uns so gut, lass uns doch hier bleiben, wir wollen gar nicht unbedingt das verheißene Land haben, wir helfen euch, dass ihr das alles in Besitz nehmen könnt, aber dann ziehen wir wieder hier zurück und wohnen hier. Mose hat darüber beraten und hat gesagt, gut, das ist in Ordnung, unter der Bedingung, ihr kommt zuerst mit und helft uns, dieses ganze verheißene Land zu erobern, und danach dürft ihr wieder zurückziehen ins Ostjordanland und dürft hier wohnen. Das ist der Hintergrund der Ereignisse, von denen wir jetzt hier hören. Ich lese einmal die ersten 6 Verse aus Josua 22. Damals rief Josua die Rubeniter und die Gattiter und den halben Stamm Manasse zusammen und er sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch befohlen habe. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen diese Zeit, diese lange Zeit bis zum heutigen Tag, und habt das Gebot des Herrn, eures Gottes, treu gehalten. Nun aber hat der Herr, euer Gott, euren Brüdern Ruhe verschafft, die haben das verheißene Land eingenommen, wie er zu ihnen geredet hatte. Nun denn, kehrt um und geht wieder zu euren Zelten in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat. Nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch befohlen hat, den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm anzuhängen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie gingen zu ihren Zelten. Ja, jetzt haben wir gehört, wie Josua sie entlässt und sagt, gut, geht zurück in euer Gebiet, das ihr euch ausgesucht habt. Bis hierhin ist der Himmel hell, aber es ziehen bereits ganz dunkle Gewitterwolken auf. Ich meine nicht da draußen, sondern hier jetzt in dieser Geschichte. Es kommt zu Spannungen zwischen den Brüderstämmen im Volke Gottes. Und das ist mein Thema heute Morgen. Spannungen im Volke Gottes. Wir wollen uns mit 3 Punkten an das Thema herannähern. Wir schauen zuerst die Ursachen von Spannungen an, sprechen über das Überwinden von Spannungen und zum Schluss noch das Vermeiden von Spannungen. Das ist nämlich noch besser, wenn es gar nicht erst zu Spannungen kommt, wenn wir sie vermeiden können. Also erstens die Ursache von Spannungen. Ich lese Vers 9 und 10. Da kehrten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse zurück und zogen fort von den Söhnen Israel von Silo, das im Land Kanaan liegt, da stand die Stiftshütte, um ins Land Gilead, in das Land ihres Eigentums zu ziehen, in dem sie sich ansässig gemacht hatten, auf Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die noch im Land Kanaan liegen, da bauten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, einen Altar groß von Aussehen. Wir lesen, als sie zurückziehen, da kommen sie hier unten irgendwo an den Jordan und dort bauen sie einen großen Altar, bevor sie über den Jordan in ihr Gebiet gehen. Warum haben sie das gemacht? Das sollte eine vorbeugende Maßnahme sein. Dieser Altarbau sollte in keinem Fall provozieren, eine Provokation sein, sondern er war gut gemeint, sogar sehr gut, denn sie haben den Gedanken gehabt, die nächste Generation, die heranwächst, die weiß vielleicht gar nicht mehr, dass diese 12 Stämme zusammengehören. Die denken vielleicht, was sind das für Leute, die auf der anderen Seite des Jordan wohnen, die gehören gar nicht zu uns. Bauen wir hier einen Altar, der soll Zeuge sein, dass wir ein Volk sind, dass wir alle zusammengehören. Das war ihr Gedanke, warum sie den Altar bauen. Aber die anderen haben das völlig falsch verstanden. Meine persönliche Beobachtung ist, dass Spannungen heute oft in ganz ähnlichen Situationen entstehen. Irgendjemand tut etwas und meint es ganz gut, hat die besten Absichten, die reinsten Motive, vielleicht etwas ganz Harmloses, aber jemand anders fasst es völlig verschieden auf und denkt, was machen die da? Und dann gibt es den größten Ärger. Ich will mal ein paar Beispiele bringen, wie das sich so im Alltag ereignen kann. Jemand grüßt den anderen sehr freundlich und der denkt, warum grüßt er mich so freundlich? Warum grüßt er mich so auffällig freundlich, ja? Und sieht darin Ironie und Spott und denkt, der will mich wohl auf den Arm nehmen, ja? Warum grüßt er mich so auffällig freundlich? Oder jemand schenkt einem anderen ein Buch und denkt sich überhaupt nichts dabei, findet das Buch gut, schenkt dem das und der kriegt das Buch geschenkt und fasst den Titel des Buches falsch auf oder liest das Buch und irgendwo steht etwas drin und denkt, warum hat er mir das Buch geschenkt? Was will der mir damit sagen? Der wollte mir doch durch die Blume irgendwas sagen, durch dieses Buch, ja? Und schon gibt es irgendwie eine Spannung. Jemand übernimmt freiwillig aus Liebe zum Herrn oder aus Liebe zum Menschen eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde. Meint das wirklich gut, übernimmt ein Amt und der andere denkt, warum macht der das oder die? Die will sich wieder bloß in den Vordergrund drängen. Die will wieder angeben damit und so weiter, ja? Und versteht das völlig falsch. Und so könnte es viele Beispiele geben. Wir haben sogar einmal erlebt, wir waren im Urlaub und schrieben aus dem Urlaub ein paar Grußkarten an einige Leute aus der Gemeinde. Und wie die das so machen, die hängten die Karten an den Küchenschrank und dann kam jemand anders zu Besuch und sagte, guck mal da, die Blocks haben denen aus dem Urlaub eine Karte geschrieben und mir nicht. War schon wieder falsch gewesen, ja? Gut gemeint, aber falsch verstanden. Eine kurze Nachfrage hätte alles klären können hier in diesem Fall, aber man interpretiert falsch, man nimmt meistens gleich das Schlimmste an, so eine Neigung haben wir manchmal, ja, immer gleich das Schlimmste befürchten und dann reagiert man unangemessen. Kennt ihr das auch? Habt ihr das auch schon mal erlebt? Und genauso war es hier bei diesen 9,5 Stämmen, die auf den Altarbau dieser 2,5 Stämme, die wieder zurückzogen in ihr Gebiet, völlig falsch reagiert haben. Ich lese Vers 11 und 12. Jetzt sehen wir, wie die den Altarbau aufgefasst haben. Und die Söhne Israel hörten sagen, siehe, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse haben den Altar gebaut vor das Land Kanaan in den Bezirken des Jordan, nach der Seite der Söhne Israel. Und als die Söhne Israel es hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israel nach Silo, um gegen sie zum Krieg hinaufzuziehen. Die haben das Kriegsbeil ausgegraben. Als sie gehört haben, die haben einen Altar gebaut. Aber ist euch aufgefallen, die Israeliten, die hier lebten, diese 9,5 Stämme, die hatten von diesem Altarbau nur gehört. Sie haben davon gehört. Von wem wird hier nicht erwähnt, das spielt keine Rolle, aber sie hatten nur gehört. Das war eine gefärbte Information. Vielleicht hatten die gesagt, habt ihr schon gehört? Die haben einen riesen Altar gebaut da am Jordan, was die wohl da im Schilde führen. Ja, vielleicht war das so an ihre Ohren gekommen. Die Nachrichtenquelle war auf jeden Fall Hörensagen. Und das ist nicht ungefährlich, wenn es am Telefon heißt, hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Das ist meistens nicht ganz ungefährlich. Oder auch im persönlichen Gespräch. Hast du schon gehört, was der gemacht hat und was die gesagt hat? Wie viele Entspannungen, wie viele Spannungen entstehen auch unter uns, weil irgendjemand gesagt hat, hast du schon gehört? Wie viel Klatsch wird manchmal weitergegeben? Wie viel ungesichertes Gerede? Wie viel unverbürgte Information? Wie viel subjektive Vermutungen? Wie viel Vorurteile? Kurt Scherer, der viele, viele Jahre am Evangeliumsrundfunk Seelsorger war, der schrieb in einem Buch, die üble Nachrede vom Christen ist auf dem besten Wege, Satans wirkungsvollste Waffe zu werden, um die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinden zu zerstören. Er hat sehr, sehr viele Briefe bekommen, seelsorgerliche Briefe. Er hat lange Jahrzehnte Seelsorge gemacht und er weiß etwas davon, Kurt Scherer. Hast du schon gehört? Ich frage mich, ob wir da nicht vielleicht unsere Einstellung ändern sollten und auch unser Verhalten. Also zum einen fiel uns auf, dass diese Information der Israeliten nur auf Hörensagen basierte. Und zum anderen, auf diese unsichere Information folgte eine sehr schnelle Reaktion. Zu schnell. Vers 12. Da versammelte sich die ganze Gemeinde Israel, um gegen sie zu Felde zu ziehen. Ist das nicht bei uns manchmal genauso? Irgendetwas Unerfreuliches dringt an unser Ohr oder in unser Auge und wir reagieren spontan. Wir reagieren zu schnell. Nichts gegen Spontanität, das kann in manchen Bereichen ganz gut sein. Aber diese Art Spontanreaktionen sind meistens falsch, weil sie aus dem Zorn kommen oder aus Unmut, aus Wut, einfach aus dem alten Menschen heraus. Sie sind meistens unangemessen, weil dann leicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird und weil dann sehr leicht der Grundsatz herrscht, wie du mir, so ich dir. Seien wir ehrlich, das ist doch manchmal unsere natürliche Verhaltensweise, auch bei mir, leider. Aber ich möchte mich auch in dieser Beziehung gerne verändern lassen durch das Wort Gottes. Zwei Dinge haben mir schon oft geholfen in solchen Situationen. Einmal das Beispiel des Saul, des König Saul, von dem kann man auch was lernen. Der hat nicht nur falsche und böse Dinge gemacht, der hat auch am Anfang sehr gute Dinge getan. Zum Beispiel, als er zum König gesalbt wurde, da gab es ein paar Kritiker, die sagten damals, was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn. Und das wurde dem Saul auch zugetragen. Hast du gehört, was die gesagt haben? Was soll der uns helfen? Was ist das für ein König, der Saul, ja? Und dann heißt es von Saul in 1. Samuel 10, Vers 27, aber er tat, als hörte er es nicht. Der hat die Ohren auf Durchzug geschaltet und das war in dem Fall genau das Richtige. Man muss auch mal Dinge überhören können und nicht dann immer aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Da muss man auch mal sagen, so, das mache ich jetzt wie Saul. Ich tue, als hörte ich es nicht, ja, und lege das gleich ad acta. Und noch etwas hat mir geholfen. Ich war ja lang genug bei der Bundeswehr und da gibt's auch gute Dinge, die man lernen kann. Zum Beispiel, bei der Bundeswehr kommen ja auch immer Sachen vor, ja, gibt's ja immer Vorfälle und dann dürfen sich Soldaten beschweren, auch gegen ihre Vorgesetzten. Und da gilt aber ein Grundsatz, erst nach Ablauf einer Nacht. Wenn heute was passiert, wenn ein Vorgesetzter einen Untergebenen falsch behandelt, dann darf er sich beschweren. Aber er darf die Beschwerde erst am nächsten Tag einreichen, nach Ablauf einer Nacht. Warum? Wenn der darüber geschlafen hat, am nächsten Tag sieht das schon ganz anders aus. Es ist so, am nächsten Tag sieht alles anders aus. Man betrachtet die Dinge mit mehr Abstand und viele Beschwerden sind am nächsten Morgen zerrissen worden oder gar nicht erst geschrieben worden, wenn die Leute drüber geschlafen haben. Und das können wir lernen von der Bundeswehr und anderen Armeen dieser Welt, wo es vielleicht auch so ist, nach Ablauf einer Nacht nicht sofort zurückschießen und zurückbellen und gleich wieder anrufen und gleich draufhauen, ja, sondern erstmal ruhig drüber werden, drüber beten, die Sache vor Gott ausbreiten, dann wird viel Spannung und Streit vermieden. Aber zum Glück wurde auch damals in Israel nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht war. In Vers 13 bis 15 lesen wir, dass zunächst eine Verhandlungsdelegation an den Ort des Geschehens gesandt wurde. Und das war gut. Ich lese es kurz vor. Und die Söhne Israel sandten zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead, Pinhas, den Sohn des Priesters Eleazar, einen priesterlichen Menschen, den Sohn eines Priesters, und 10 Fürsten mit ihm, je einen Fürst für ein Vaterhaus von allen Stämmen Israels, und jeder von ihnen war das Haupt seines Vaterhauses in den Tausendschaften Israels. Und sie kamen zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead und redeten mit ihnen. Das war gut. Die haben erstmal geredet miteinander. Jetzt erfahren sie nämlich von den weggezogenen Stämmen, von diesen 2,5 Stämmen, dass dieser Altarbau gut gemeint war, dass die überhaupt keine Provokation im Sinn hatten. Die hatten das gut gemeint und die 9,5 Stämme hatten das falsch aufgefasst, falsch gedeutet, ein Missverständnis im klassischen Fall. Wie versündigt ihr euch an dem Gott Israels, dass ihr euch heute abkehrt von dem Herrn und dass ihr euch einen Altar baut, fragen die, und die sagen ihnen, was? Wir wollen doch nicht abfallen vom Herrn, im Gegenteil. Wir wollten den Altar bauen, damit auch die zukünftigen Generationen wissen, wir sind das erwählte Volk Gottes. Wir haben den Gott unserer Väter. Der hat uns das Gesetz gegeben und wir halten an diesem Gott fest und an dem alttestamentlichen Gesetz. Das wollten sie mit dem Altarbau ausdrücken, also genau das Gegenteil. Merkt ihr, ein und dieselbe Sache wurde von 2 verschiedenen Gruppen völlig falsch verstanden, interpretiert, aufgefasst. Und es gab ein ganz gravierendes Missverständnis und beinahe hätte es einen Bruderkrieg gegeben im Volk Gottes und der Teufel hätte sich die Hände gerieben, wenn das passiert wäre. Wenn Spannungen zwischen Menschen des Volkes Gottes heute auftreten, wir sind keine Israeliten, wir sind keine Juden, wir gehören zum neuen Bundesvolk Gottes, zu den Christen, zur Gemeinde Jesu. Wenn Spannungen zwischen uns auftreten, dann ist immer dasselbe. Dann ist auch der Teufel der große Durcheinanderbringer und Auseinanderbringer am Werk. Denn wir können uns das ganz leicht merken, der Heilige Geist, der führt immer zusammen. Der bringt auch Geschwister immer zusammen, Menschen im Volk Gottes. Aber der Teufel, der bringt immer auseinander, immer Zertrennung, immer Spaltung, immer Feindschaft und nicht mehr reden und nicht mehr grüßen und nicht mehr angucken und nicht mehr immer auseinander. Das macht der Teufel, der Heilige Geist, der führt zusammen. Und wenn Spannungen auftreten, können wir sicher sein, da hat einer seine Finger im Spiel, der große Spannungserzeuger, Satan. Und meine seelsorgerliche Beobachtung bei mir und bei anderen ist die, dass der Feind mit Vorliebe unsere Charaktereigenschaften ausnutzt. Wenn jemand von Natur zum Beispiel sehr empfindlich ist, es gibt Menschen von Natur, die haben ein dickes Fell und andere sind von Natur sehr, sehr dünnhäutig und sehr empfindlich und sehr aufbrausend und sehr spontan, dann wird es zum Beispiel in ihrer Nähe meistens leichter zu Spannungen kommen, als wenn einer sehr ruhig ist, schon von seiner Natur, sehr zurückhaltend, wenn man den gar nicht so schnell aus der Ruhe bringen kann. Oder gar wütend machen kann und so weiter. Schon von Natur. Aber wie unser Charakter auch beschaffen ist, Gott will auch unseren Charakter verändern. Bei jedem von uns. Jeder von uns hat Charakterschwächen und auch Charakterstärken. Aber Gott will auch unsere Charakterschwächen umwandeln, verändern in das Bild Jesu Christi hinein. Schaut, wenn wir ins Neue Testament schauen, die Jünger, die sich Jesus ausgesucht hatte, das waren auch keine Edelmenschen, das waren Menschen mit großen Charakterschwächen. Wenn wir sehen, der Petrus, was er oft für ein spontaner, impulsiver Mensch war und wie er verändert wurde in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Jakobus und Johannes, das waren Donnersöhne, als die mal durch Samaria zogen und da wollte ein Dorf sie nicht durchziehen lassen, da sagten sie sofort, Herr, willst du, so lassen wir Feuer vom Himmel fallen und weg sind sie, diese Leute da, ja, die uns nicht durchziehen lassen wollen. Und wie hat der Herr sie verändert im Lauf der Jahre? Nicht auf Knopfdruck. Das ging nicht von heute auf morgen. Das hat Jahre und Jahrzehnte gedauert. Am Ende seines Lebens schreibt Johannes nur noch von der Liebe. Und er wird der Apostel der Liebe, wenn wir seinen ersten Brief lesen. Oder Paulus, das war auch ein Feuergeist. Der ging nach Damaskus und hat dort noch die Christen verhaftet. Und er schreibt später 1. Korinther 13. Es ist nie etwas Größeres über die Liebe gesagt worden, als in 1. Korinther 13. Da schreibt Paulus, an dessen Händen einmal Blut geklebt hatte, ein Christenverfolger. So kann Gott Menschen verändern. So kann Gott auch unsere Charakterschwächen verändern, wenn wir in der engen Gemeinschaft mit Jesus Christus unseren Weg gehen. Lass mich ein zweites sagen, das Überwinden von Spannungen. Wir haben jetzt gesehen die Ursachen, wie es zu Spannungen kommt. Hören, sagen, falsch interpretiert, zu schnell reagiert, gleich zurückgeschossen mit Kanonen auf Spatzen. Zweitens, das Überwinden von Spannungen. Beide Seiten meinten es im Grunde gut, aber es fehlte nur das klärende Gespräch. Wie leicht hätte dieser Konflikt verhindert werden können, wenn die heimziehenden Stämme, diese zweieinhalb, eine kurze Nachricht an Josua gesandt hätten: Hört mal, macht euch keine Sorgen, wir werden jetzt an der Grenze noch ein Altar bauen, wir wollen damit ausdrücken, dass wir alle zusammengehören, macht euch keine Sorge, wir werden nicht von Gott abfallen, wir werden nicht andere Götter anbeten. Wenn sie so eine Nachricht gesandt hätten, wenn sie sich eingefühlt hätten, wenn sie mal überlegt hätten, wie kommt denn das bei den anderen an, was wir da tun, unser Altarbau? Das haben sie unterlassen, das haben sie versäumt. Sie haben sich nicht in die anderen eingefühlt. Das hätte genügt, eine kurze Nachricht. Und die 9,5 Stämme hätten gewusst, was da vor sich geht, und es wäre alles ruhig geblieben. Die Kunst, sich in den anderen hineinzuversetzen, die fehlt mir manchmal auch. Da haben Frauen meistens mehr Einfühlungsvermögen und Intuition und so weiter. Und wir Männer sind manchmal ein bisschen holprig und ein bisschen grobschlächtig und so weiter. Die Kunst, sich in den anderen hineinzuversetzen, müssen wir vielleicht alle noch mehr lernen. Ein bisschen überlegen, nicht nur, ach, ich mache das jetzt so, ich weiß, was ich will und ich brauche keine Rücksicht nehmen auf niemand, ist doch dem sein Problem, wenn er das falsch auffasst, ja. Das ist nicht die Haltung eines Christen, sondern überlegen, wenn ich das jetzt mache, das könnte ja völlig falsch aufgefasst werden, will ich das lieber vorher andeuten. Aber selbst jetzt in der Konfliktsituation war das Gespräch miteinander enorm wichtig. Wie gut, dass Israel zuerst diesen Priester Pinhas mit den 10 Leuten sandte. Durch das Miteinanderreden wurden die Motive des Handelns offenbar, man erkannte die gute Absicht und schon waren die gefährlichen Spannungen überwunden. Durch ein klärendes Gespräch. Ihr lieben Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich kann es vielleicht gar nicht genug deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Das gilt für die Ehe, für Ehepartner untereinander. Das gilt für die Familie. Das gilt für die Gemeinde und darüber hinaus für alle Bereiche des Lebens. Auch Parteien, politische Parteien müssen im Gespräch bleiben miteinander und Politiker überhaupt und so weiter. Was für eine Not, wenn zum Beispiel Eheleute nicht mehr miteinander reden. Wenn so eine Art Berliner Mauer zwischen ihnen ist, die es ja zum Glück nicht mehr gibt, ja. Aber ich habe mal von einer Frau gehört, die nahm nachts sogar immer die Sofakissen mit ins Bett, ins Ehebett und baute da so eine symbolische Mauer zwischen sich und ihrem Mann, damit der das auch klar wusste, dass zwischen ihnen da keine Gemeinschaft ist. Was für eine Not, wenn sich in der Familie ein Glied absondert und das Gespräch verweigert. Vielleicht ein Kind, das mit 16, 17, 18 seine eigenen Wege geht oder vielleicht auch ein Erwachsener. Was für eine Not, wenn in der Gemeinde einzelne Glieder nicht mehr miteinander reden, nicht mehr im Gespräch sind. Da ist irgendwann mal etwas vorgefallen. Vielleicht war man bloß in einer Sachfrage nicht einer Meinung. Was meint ihr, wenn der Bau losgeht und dann sind die Experten zusammen, ja, und er sagt, hier muss der Pfeiler hin und hier muss die Treppe so gebogen werden und hier kommt ein Fenster hin und hier der Schacht und so weiter. Und dann sagt der andere, nein, ist doch ganz falsch, hier muss das sein und dann kann schon losgehen, ja. Und dann ist ein Gemeindetag und dann sind die Schwestern zusammen dann will die eine den Kuchen so aufschneiden, aber die andere sagt, ist doch ganz falsch, der muss doch so geschnitten werden. Und schon geht's los. Das sind die Dinge, die Christen manchmal auseinanderbringen. Ich weiß es. Wir waren woanders in einer Gemeindearbeit. Da war ein Mehltau über der ganzen Gemeinde, weil es mal irgendwann an einem Gemeindetag zwischen zwei Familien gekracht hatte und die haben das nie mehr richtig unter die Füße gekriegt, nie mehr richtig geklärt. Und das war schon lange, lange Jahre zurück und auch wir konnten das Problem nicht lösen. Deswegen sage ich das, vorbeugend, nicht erst, wenn das Kind in einem Brunnen gefallen ist, ja, sondern vorbeugend, dass wir alle miteinander beten und wachsam sind und sagen, Herr, ich will keine Spannungen in dein Volk bringen, weder in der Bauzeit noch vorher noch danach, ja, überhaupt nicht. Also irgendetwas ist vorgefallen und dann andere kriegen das vielleicht gar nicht mit, aber man spürt es plötzlich, wie einem der Betreffende aus dem Weg geht, nicht mehr in die Augen schauen kann oder sich sonst irgendwie abweisend verhält. Ein Mann, von dem ich viel gelernt habe, der hat oft gebetet, Herr, lass in meinem Herzen gegen niemanden eine Abneigung aufkommen. Habe ich manchmal gehört, wie er das gebetet hat. Lass in meinem Herzen gegen niemand eine Abneigung aufkommen. Animositäten nennt man das auch. Das darf nicht sein. Weißt du, der Teufel hat nämlich viele Gesichter. Wenn er uns nicht von Christus trennen kann, dann versucht er uns wenigstens vom Schwester und er will, dass unter den Geschwistern die gleiche Liebe ist, dass da ein Kreislauf der Liebe ist. Und wenn ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester nicht mehr rede, böse bin, nicht mehr grüße, nicht mehr spreche, dann ist dieser Kreislauf unterbrochen. Und auch das Zeugnis der Christen vor den Nichtchristen, vor dieser Welt, wird geschwächt oder gar zerstört. Und das darf nicht sein. Wir sprachen über die Überwindung von Spannungen, ein klärendes Gespräch. Und wenn es zwei nicht fertig bringen, das aus dem Weg zu räumen, dann gibt uns die Bibel den weisen Rat, einen Bruder dazuzunehmen, einen Vermittler, einen Weisen, sagt Paulus in 1. Korinther 6. Gibt es nicht einen Weisen unter euch in der Gemeinde, der helfen könnte, diesen Konflikt zu lösen? Einer, der vermitteln kann zwischen den Parteien? Das ist manchmal gut, jemanden dazuzunehmen, der unparteiisch ist, der wirklich hilft und dass man dann am Ende auf die Knie gehen kann und im Angesicht Jesu Christi vergeben kann und alles ist wieder gut. Drittens und letztens, das Vermeiden von Spannungen. Am schönsten wäre es, das habe ich schon gesagt, wenn wir Konflikte weitgehend vermeiden könnten. Ganz wird es uns hier auf der Erde nicht gelingen, Konflikte zu vermeiden. Dafür sind wir alle Menschen, schwache Menschen auch. Und unser sündiges Herz macht da nicht mit. In der ewigen Welt Gottes, im Himmel, da wird es mal ganz gewiss keine Spannungen mehr geben. Überhaupt nicht. Aber hier an der Erde, auf der Erde, sollten wir alle gemeinsam an der Vermeidung von Konflikten arbeiten und mithelfen. Ich habe in Kurt Scherers Buch Vergebung, das zentrale Problem, ein paar gute Regeln gefunden, die es zu beherzigen gilt. Die möchte ich gerne noch weitergeben. Als erstes, Vermeiden von Spannungen, sollten wir unser eigenes böses Herz erkennen, das zu allem fähig ist. Ich war gestern in Weimar, ich bin auch am Sommerhaus von Goethe vorbeigelaufen und da wurden wir daran erinnert. Wir unterhielten uns da über ihn und seine Literatur und da sagte einer, ein angehender Lehrer, der gerade, ein Deutschlehrer, der sich mit Goethe gerade beschäftigt, mit dem jungen Werther, da sagt er, und da hat er Goethe gelehrt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und die Bibel sagt, elend ist der Mensch, böse und schlecht. Genau das Gegenteil. Unser Herz ist so. Es ist böse von Natur aus, es ist zu allem fähig. Und wenn wir das erkannt haben und auch wirklich bejahen und damit rechnen, was in unserem Herzen ist, dann wird es uns ins Gebet treiben, Herr Jesus Christus, bewahre mich davor, dass ich zu Spannungen Anlass gebe. Bewahre mich davor. Ich möchte es nicht. Dann wird man so beten. Und dann sollten wir uns alle strikt weigern, üble Nachrede zu praktizieren oder anzunehmen. Wenn jemand zu uns kommt oder am Telefon oder auf schriftlichem Wege uns Übles über einen anderen berichtet. Manchmal kann man es nicht ganz verhindern, dann muss man das hören. Aber dann wäre es wichtig, die andere Partei anzurufen und zu sagen, und dem gleich zu sagen, hör mal, wenn du mir das erzählst, sollst du wissen, ich werde jetzt den anderen anrufen und werde fragen, ob es auch so stimmt. Willst du das aufrechterhalten, was du gerade sagst? Ich werde den anderen jetzt gleich anrufen und hören, ob das so stimmt. Das sollten wir wirklich machen. Dann würde vielem üblen Gerede das Wasser abgegraben. Und wenn schon jemand etwas Schlechtes sagt, eigentlich stehen Nicht-Anwesende immer unter dem Schutz Gottes. Ganz egal, wer das ist, und vielleicht hat er auch Fehler gemacht, vielleicht hat er wirklich versagt, aber Nicht-Anwesende stehen immer unter dem Schutz Gottes. Und wenn wir so handeln, dann werden Schwätzer in unserer Gegenwart verstummen müssen. Wir wollen uns befleißigen, mehr für den anderen zu beten, mehr für ihn zu danken, ihn mehr zu lieben, als wie über sie zu reden und zu schimpfen und die Nase zu rümpfen und so weiter. Besonders die oder den, der uns von Natur aus nicht liegt. Wir wollen uns darin üben, andere für andere zu danken und ihnen Gutes zu tun. Häufig entstehen Spannungen durch hartes, liebloses Kritisieren. An diesem Punkt sollten wir auch zuerst beten und das Positive sagen. Und wenn etwas zu kritisieren ist, mit viel Liebe und Weisheit auch diesen kritischen Punkt ansprechen. Wenn eine spannungsträchtige Situation entstanden ist, sollten wir um jeden Preis das Gespräch suchen, das klärende Gespräch, und im Gespräch bleiben. Wenn es vielleicht nicht auf Anhieb ausgeräumt werden kann durch ein Gespräch, dann muss man im Gespräch bleiben. Wenn alle Beteiligten dem Frieden und der Liebe nachjagen, wird dem Streitgeist bald das Wasser abgegraben sein. Und wenn etwas zu bereinigen ist, wenn man wirklich aneinander schuldig geworden ist, dann wollen wir einander vor Christi Angesicht vergeben, schreibt Paulus in 2. Korinther 2. Nur so kommt es nämlich zu einer herzlichen Vergebung, dass man sich darüber bewusst ist, wie viel Christus mir vergeben hat. Wie kann ich dem anderen dann diese kleine Sache aufrechterhalten? Wie kann ich dem anderen das nachtragen? Dann bin ich ja so wie der böse Knecht, wie der Schalksknecht, der 1 Million Schulden von Gott vergeben bekommen hatte und dann wollte er dem anderen 50 Pfennige aufrechterhalten und nicht vergeben. Und so verhalten wir uns so töricht, wenn wir täglich von Gott die Vergebung großzügig annehmen, aber dem anderen sie nicht weitergeben wollen. Wo Spannungen lange währten und die Gemeinde dadurch sogar belastet haben, wäre es wichtig, wenn man sich versöhnt hat, das öffentlich vor der Gemeinde bekannt zu geben, vor die Gemeinde zu treten. Und das wäre doch gar nicht zum Schämen, das wäre doch ein Sieg, das wäre doch ein Freudentag, wenn da 2 vor der Gemeinde stehen oder 3 oder 4, wer immer, ja, und würden sagen, ihr Lieben, es hat zwischen uns eine Spannung gegeben oder einen Konflikt, aber wir haben es ausgeräumt, wir haben einander vergeben, wir wollen es hier allen sagen, dankt mit uns, unserem Gott, es ist alles wieder in Ordnung mit uns, ja. Dann können alle Gott danken, dass das ausgeräumt ist. Und so endete auch diese hochdramatische Situation damals im Volk Gottes, endete sehr glimpflich und am Ende haben sie Gott gelobt. Lasst mich das zum Schluss noch erwähnen. Das Kapitel endet damit, die letzten Verse, dass, ich lese nur Vers 33, dass Gott gelobt wurde. Und die Sache war gut in den Augen der Söhne Israel und die Söhne Israel dankten Gott und sprachen nicht mehr davon, gegen sie hinauf zum Krieg zu ziehen, um das Land zu vernichten. Sie dankten Gott am Ende und lobten Gott, dass diese Spannung, dieser Konflikt entschärft worden war und der Himmel war wieder blau über Israel, ja? Und es ging alles gut. Und so kann es auch sein zwischen uns, unter uns, dass am Ende Gott gedankt und gelobt werden könnte, dass etwas wieder in Ordnung gebracht wurde und der Teufel nicht den Sieg behalten durfte. Wollen wir das also heute in gewisser Weise vorbeugend, prophylaktisch hören. Ja? Wenn wir in die Bauzeit gehen, da werden wir sehr gefordert sein, dass wir alle zusammenhalten, dass wir auch nicht vergleichen. Wenn da ein paar Männer auf der Baustelle sind und dann geht's los, wo ist der denn heute? Und der war doch schon letzten Samstag nicht da. Wo ist der denn schon wieder? Und die hat noch gar kein Essen gebracht und die war noch nicht da. Lasst das gleich sein, dieses Vergleichen, ja? Wenn ihr helft am Bau, dann tut es für Gott, tut es dem Herrn und schaut nicht nach rechts und links. Wenn jemand nicht da ist, der wird seine Gründe haben. Der wird seine Gründe haben, der muss das vor Gott verantworten, wenn er nicht da ist. Dann dient er vielleicht dem Herrn anders und bereitet gerade die Predigt vor für den nächsten Tag oder die Sonntagsschule oder besucht Alte und Kranke oder macht was anderes, brauchen wir uns gar nicht aufregen. Wenn wir jeder vor Gott steht und dem Herrn mit Freuden hilft, dann gibt es keine Spannungen. Und wenn mal etwas zu besprechen gibt, wenn wir uns an diese Regeln halten, dann werden wir gut durchkommen. Ich will ja keine Angst machen davor, wir wollen ja wirklich mit großer Freude und Glaubensmut an die Sache rangehen. Aber wir sollten realistisch sein und das im Hinterkopf behalten, dass so eine Zeit nicht ganz einfach sein kann und dass wir das Vermeiden von Spannungen möglichst erreichen wollen. Und wenn es sie gibt, dass wir in dieser Weise damit umgehen. Wollen wir zum Schluss wieder zusammen aufstehen und miteinander beten. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort, dass es so schlicht und so einfach ist und doch so tiefgründig. Auch diese ganz einfache Geschichte aus dem Volk Israel ist so lehrreich für uns, hat uns so viel zu sagen, Herr, weil du uns da zeigst, wie unser Herz auch ist, dass wir so schnell Spannungen in diese Welt bringen, weil wir auf Hörensagen eingehen, weil wir übertreiben, weil wir die Dinge aufbauschen, anstatt nach unten zu drücken und zu entschärfen. Herr, und weil wir nicht nachfragen, ob es sich wirklich so verhält, und weil wir zu schnell reagieren, weil wir oft aus dem Fleisch, aus dem alten Menschen reagieren. Herr, das alles steckt in uns drin, auch in mir. Und darum wollen wir dich bitten, hilf uns doch, Herr, womöglich Spannungen zu vermeiden und wenn sie unter uns entstehen, dass wir richtig damit umgehen, geistlich mit Spannungen umgehen, im Gespräch bleiben, das Gespräch suchen, das Gebet suchen, einen Vermittler suchen, wo es erforderlich ist. Hilf uns, dass wir uns an diese einfachen biblischen Grundsätze klammern und danach leben. Herr, wir wollen dich bitten, dass, wenn die Bauzeit beginnt, dass wir nicht auseinandergetrieben werden als Gemeinde, sondern im Gegenteil, dass die Gemeinschaft unter uns herzlicher wird, dass wir füreinander sorgen, dass wir auch jetzt einander helfen bei den Geschwistern, die umziehen oder die bald einziehen in ein neues Haus, dass auch da gegenseitige Hilfe und Liebe und Fürsorge unter uns gefunden wird. Herr, erhalte die Liebe und die Bruderschaft unter uns. Das bitten wir um Jesu Willen. Amen.